Ja, jetzt würde ich gerne nach der Pause fortfahren. Und zwar ist Kohlendioxid schädlich. Also dieses Kohlendioxid, dieses Treibhausgas. Und angesichts der Tatsache, dass in den Medien Kohlendioxid nur Negativschlagzeilen bekommt, wollen wir uns jetzt mal die allgemeinere Frage stellen, welche Rolle Kohlendioxid eigentlich spielt in der Atmosphäre. Zunächst einmal bei Verbrennungsvorgängen in der Industrie entsteht natürlich CO2, aber es entsteht auch was anderes. Es entsteht neben CO2 auch Feinstaub, Schwefel und Stickoxide, also SOx oder NOx. Feinstaub kann zu Allergien und Atemwegsbeschwerden führen. Schwefel und Stickoxide können sauren Regen verursachen. Also da ist es gut, wenn man eine Filteranlage in der Industrie eingebaut hat, und das haben wir in der Regel. Also das ist für uns eigentlich kein Thema mehr. Wie sieht es im Straßenverkehr aus? Auch da entsteht natürlich durch die Verbrennungsmotoren wieder CO2 und außerdem wieder SOx und NOx, also Schwefeloxide und Stickoxide, aber zusätzlich noch das Kohlenmonoxid, CO, das das Nervensystem und das Herz-Kreislauf-System belasten kann. Wenn es also gut ist, wenn in der Industrie und im Straßenverkehr umweltschädliche Gase, zum Beispiel durch Filteranlagen, reduziert werden, ist aber Kohlendioxid kein umweltschädliches Gas. Ganz im Gegenteil, die Pflanzen brauchen lebensnotwendig CO2 für ihre Photosynthese. Die Pflanzen nehmen ja über die Blätter CO2 aus der Luft auf, Wasser durch die Wurzeln und bauen dadurch mit Hilfe des Sonnenlichts ihr Pflanzenmaterial auf. Und als Nebeneffekt produzieren sie Sauerstoff, den wir dann wieder einatmen. Man hat es mal untersucht, wie sieht denn das jetzt aus, wenn da mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre ist, wie reagieren die Pflanzen? Und wir sehen hier den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre und die Wachstumsverstärkung, die der Kohlendioxidgehalt hervorruft. Die Pflanzen reagieren sehr positiv auf eine erhöhte CO2-Konzentration. In dieser Grafik ist also die Kohlendioxidatmosphäre in ppm angegeben. Parts per Million, also der millionste Teil in der Luft. Also es ist nicht viel, es ist sehr wenig, über was wir da ohnehin reden. Wir sehen hier zwei Kurven, eine rote und eine blaue Kurve. Die rote Kurve bezeichnet gestresste Pflanzen, also Pflanzen, die, sagen wir mal, zu wenig Nährstoffe haben oder zu viel Nährstoffe oder wo es zu heiß ist oder zu kalt oder zu trocken oder zu feucht. Und die reagieren besonders positiv auf mehr CO2. Aber auch die normalen Pflanzen, also denen es gut geht, die nicht gestresst sind, die blaue Kurve, auch die reagieren sehr positiv auf mehr CO2. Im Jahr 1900 hatten wir eine CO2-Konzentration von ungefähr 300 ppm in der Atmosphäre. Und im Jahr 2024 lag sie bei ungefähr 400 ppm. Das heißt, man kann aus der Grafik ablesen, dass das Pflanzenwachstum von 1900 bis zur Gegenwart weltweit um 20-30% angewachsen ist. Einfach so. Einfach gratis angewachsen, weil mehr CO2 in der Luft ist. Das bedeutet, auch die weltweite Produktion von Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis ist entsprechend angewachsen. CO2 ist ein gratis Dünger aus der Luft. Hier sieht man zum Beispiel, wie die Wurzeln darauf reagieren. Positiver Einfluss des CO2 bei 461 ppm, 782 ppm und 1218 ppm. Also selbst beim dreifachen Wert Pflanze geht es immer besser. Und das ist kein Geheimnis. Der Treibhausbesitzer, der Tomaten anbaut, weiß das. Er muss einfach seine Tomaten mit CO2 begasen und schon wachsen die viel besser. Ja? Das ist einfach ein Dünger. Das ist kein Geheimnis. Und dazu ist auch noch eins zu sagen, es wird dann bei sogenannten Faktencheckern im Internet oder so gesagt, ja, das stimme, aber die Pflanzen würden viel weniger Nährstoffe dadurch produzieren. Und ich bin der Sache nachgegangen, habe die entsprechenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen ausgegraben und habe danach geschaut und es stimmt, sie produzieren etwas weniger Nährstoffe, so ungefähr 10% weniger Nährstoffe, aber gleichzeitig haben wir ungefähr eine Verdoppelung an der ganzen Menge. Also, das heißt also, die 10% fallen gar nicht ins Gewicht, aber das steht bei den Faktenchecker nicht drin. Das heißt, so kann man sie da an der Nase führen, sozusagen, indem man ihnen da dieses Argument wieder nehmen will, aber es ist eigentlich ein sehr starkes Argument. Ja? Hier sieht man die Zunahme der weltweiten Blattfläche durch das CO2. Das sind Satellitenaufnahmen aus dem Zeitraum 1982 bis 2015. Weiße Flächen sind Wüsten oder Eisregionen, da haben wir praktisch keine Vegetation, die wächst. Da gibt es ein paar braune Flecken, da ist eine Abnahme des Pflanzenmaterials vorhanden, zum Beispiel Südamerika, wo teilweise der tropische Regenwald abgeholzt wird. Aber insgesamt sieht man deutlich eine globale Zunahme der Blattfläche in 33 Jahren. Die Zunahme der Blattfläche entspricht der doppelten Fläche der Vereinigten Staaten. Man muss sagen, es ist hier die einfache Blattfläche. In den Tropen rechnet man bis zu 7 Blattebenen, oder Blattflächen, weil der da auf verschiedenen Ebenen alles wächst. Hier bei uns ist in der Regel nur eine Ebene. Ja, das ist praktisch das Grün da draußen, das Gras, das hier wächst. Aber jedenfalls haben wir hier ganz klar eine Begrünung des Globus. Und die evolutionistischen Wissenschaftler gehen davon aus, dass 70% dieser Begrünung der Erde durch die erhöhte CO2-Konzentration verursacht wird, weniger als 10% durch die erhöhte Temperatur, die natürlich auch wieder durch das CO2 kommen soll, und der Rest durch andere Faktoren. Zum Beispiel, ich sage nur mal, die Aufforstung des Menschen, naja, die liefert so maximal 4% Anteil. Also wir haben da relativ wenig Einfluss darauf, so direkt sozusagen bei der Aufforstung, aber das CO2 aus der Luft, das macht es. Professor Ranga Muneni, ein US-Biologe, sagt, wir waren in der Lage, die zunehmende Begrünung größtenteils auf die düngende Wirkung der ansteigenden atmosphärischen CO2-Konzentration zurückzuführen, indem wir mehrere Computermodelle in Auftrag gaben, um das in den Satellitendaten beobachtete Pflanzenwachstum zu simulieren. In dem Fall sind es relativ einfache Simulationen, weil da einfach nur der CO2-Gehalt in der Atmosphäre im Wesentlichen simuliert wird. Nicht so schwierig, wie das Wetter vorherzusagen oder das Klima. Dann gibt es hier auch noch den deutschen Geologen und Klimaforscher Stefan Gröpelin, der die Sahara schon 30 Jahre lang studiert, und er stellt fest, dass die Sahara grüner wird. Dort, wo früher nichts als Wüste war, wächst jetzt nicht nur Gras, sondern auch Büsche und Akazienbäume. Im Allgemeinen führen höhere Temperaturen zwangsläufig dazu, dass die Luft mehr Feuchtigkeit von den Ozeanen aufnehmen kann, was mehr Niederschläge zur Folge hat, erklärt er. Es ist einfach so, dass die Luft von der Physik her die Eigenschaft hat, je wärmer sie ist, umso mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Ja, wenn sie mehr aufnimmt, was wird dann wohl passieren? Es kommt dann irgendwann mal wieder der Regen halt runter. Und das ist genau das, was man dann eben in den Randbereichen der Sahara eben feststellt. Die wird also von den Rändern her grüner. Und überhaupt hat man weltweit mehr Nahrungsmittelproduktion. Nicht nur bei uns, sondern insbesondere halt auch dort in den Drittweltländern. Und da baut man zum Beispiel Reis an. Ja, das ist hier eine Studie der deutschen Wissenschaftlerin Susanne von Kämmerer, die hat untersucht, wie Reis jetzt reagiert auf den CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Das sehen wir also hier, ganz rechts ist die Referenzgruppe. Aber wir haben also, wenn wir zum Doppelten übergehen, 800 ppm von heute, wunderbar. Also der Reis gedeiht viel besser. Was sie nur nicht machen dürfen, sie dürfen dem nur nicht zu wenig CO2 geben. Ja, das ist schlecht. Ja, und wie ich schon erläutert hatte, der Nährstoffgehalt, der nimmt trotzdem deutlich zu, zwar nicht ums Doppelte, aber sagen wir mal nicht um 200%, dann halt um 190%. Das ist aber trotzdem ein gewaltiger Zuwachs. Professor Fred Decker, US-Meteorologe, sagt, und er fasst es damit zusammen, es gibt fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse, dass ein Anwachsen des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre viele positive Auswirkungen auf die natürliche Umgebung der Pflanzen und Tiere unserer Erde zur Folge hat. Und Freeman Dyson, ein US-Mathematiker, der bringt es sehr anschaulich, der sagt, der wesentliche Grund, warum CO2 in der Atmosphäre so kritisch für die Biologie ist, ist der, dass es so wenig davon gibt. Ein Kornfeld, das mitten am helllichten Tag wächst, verbraucht in ungefähr 5 Minuten alles CO2 bis zu einer Höhe von 1 Meter. Wenn die Luft nicht ständig in Bewegung wäre, würde das Getreide aufhören zu wachsen. Also wir sehen, wie empfindlich das ist, dass da genügend CO2 da ist. Also ich fasse nochmal den Punkt zusammen. CO2 ist kein umweltschädliches Gas. Wie viele andere Brennstoffprodukte wie Schwefeloxide und Stickoxide, die zu saurem Regen führen. Und CO2 ist lebensnotwendig für die Photosynthese der Pflanzen. Und eine Erhöhung der CO2-Konzentration führt zu verstärktem Pflanzenwachstum und wird deswegen auch zur Begasung in Treibhäusern, zum Beispiel für Treibhausgeräten, eingesetzt. Und auch weltweit ist durch den Anstieg des atmosphärischen CO2 das Pflanzenwachstum erheblich gewachsen, was zu einer deutlich erhöhten Nahrungsmittelproduktion, insbesondere auch in den Ländern der dritten Welt, führte. Da müssen wir keine Modelle machen, das können wir uns einfach verifizieren. Wir kommen zum nächsten Punkt, Klimapolitik. Die Klimapolitik will die globale Erwärmung begrenzen durch eine Reduzierung des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und aktuell ist dazu das im Jahr 2015 abgeschlossene Pariser Abkommen in Kraft. Und weil der deutsche Beitrag an der weltweiten CO2-Emission nur sehr klein ist, trägt Deutschland nur unmerklich zur Begrenzung der Erwärmung bei. Das hier will mal demonstrieren, ein bisschen an der kleinen Rechnung. So eine Dreisatzrechnung führt, das ist nicht kompliziert, aber dazu soll zunächst einmal berechnet werden, welchen Effekt die von der EU bzw. Bundesregierung im Jahr 2014 beschlossene 40-prozentige Reduzierung des CO2-Ausstoßes bis ins Jahr 2030 hat. Die weltweite CO2-Konzentration betrug im Jahr 2014 ungefähr 400 ppm. Bei einem angenommenen jährlichen Wachstum von ungefähr 2 ppm, da können Sie beim Weltklimarat in verschiedene Kurven reingehen, das ist so, das was die da annehmen, typisch 2 ppm pro Jahr, ergibt es bis ins Jahr 2014, 2030 minus 2014 gibt 16, 16 mal 2 ist 32, also 32 ppm, also ungefähr 30 ppm. Da der deutsche Beitrag an der weltweiten CO2-Emission bei ungefähr nur 3% liegt, mehr haben wir gar nicht Einfluss, ergibt sich ein deutscher Anteil von rund 0,9 ppm. Davon sollen laut Bundesregierung 40% eingespart werden, also rund 0,4 ppm. Die globale Temperaturerhöhung pro 1 ppm CO2 beträgt rund 0,01 Grad Celsius, laut Weltklimarat. Und damit entspricht der deutsche Einsparungsanteil von 0,4 ppm einer globalen Temperaturerniedrigung von nur 0,01 mal 0,4 ist gleich 0,004 Grad Celsius.
Super.
Das ist unser Beitrag, den wir bestenfalls, wenn das stimmt, leisten können. Und etwas anders stellt sich die Situation dar, wenn man Länder wie China, USA, Indien und Russland betrachtet, die natürlich am meisten CO2 emittieren. Würden diese Länder ihre CO2-Emissionen signifikant reduzieren, hätte ich bis zumindest wahrscheinlich einen noch irgendwie messbaren Effekt. Allerdings geht eine solche Reduktion dann mit erheblichen Kosten einher. Und aus diesem Grund erweist sich das Pariser Abkommen in der Praxis als wenig erfolgreich. Nach einer Studie aus dem Jahr 2021 können die bisherigen Ziele nicht erreicht werden, wenn die Bemühungen nicht mehr als verdoppelt werden, was unrealistisch erscheint. Mit der Reduktion des CO2-Ausstoßes verfolgt die Politik mehrere Ziele. Zunächst einmal die Begrenzung der wirtschaftlichen Schäden, die Gewährleistung der globalen Sicherheit, ich gehe auf die Punkte gleich noch genauer ein, und der dritte Punkt, die Etablierung einer Weltregierung. Zunächst einmal zur Wirtschaft. Zu den wirtschaftlichen Schäden, die man infolge einer weiteren Erwärmung befürchtet, gehören zum Beispiel zunehmende Überschwemmungen und Extremwettersituationen, die Gebäude und Infrastruktur, die Landwirtschaft und den Tourismus betreffen können. Zu den Sicherheitsbedenken der Politik gehören Auswirkungen auf die Lebensmittel-, Wasser- und Energieversorgung, der verstärkte Wettbewerb um natürliche Ressourcen, klimabedingte Katastrophen, Zwangsmigration und Vertreibung. Angela Merkel, ehemalige deutsche Bundeskanzlerin, hat dazu gesagt, der Klimawandel beschleunigt sich. Er bedroht unser Wohlergehen, unsere Sicherheit und unsere wirtschaftliche Entwicklung. Also sie betont die Sicherheit und die wirtschaftliche Entwicklung. Ich komme dann noch darauf zu sprechen. Das sind die zwei Hauptpunkte bei ihr. Das sagt im Prinzip ja auch Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär. Er sagt, die globale Erwärmung muss als eine Bedrohung der Wirtschaft und globalen Sicherheit betrachtet werden. So wird es zumindest nach außen offiziell verkündet. Nun, nicht zu den negativen Auswirkungen, sondern zu den Chancen, die man von der Politik her in den Klimawandel sieht, gehört jetzt aber die Etablierung einer Weltregierung. Und da würde ich jetzt sagen, das ist wahrscheinlich die Hauptzielrichtung. Ja, also die anderen Punkte sind sicherlich auch im Blick, weil es den Menschen vor allen Dingen ja um ihr Wohlergehen geht. Nicht? Also das ist ja wichtig für den natürlichen Menschen, aber eben diese Weltregierung. Jacques Chirac, ehemaliger französischer Präsident, hat Folgendes gesagt, das Kyoto-Protokoll war der Vorläufer des Pariser Abkommens, stellt die erste Komponente einer authentischen globalen Regierung dar. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte installiert die Menschheit ein echtes Instrument globaler Regierungsgewalt. Wir müssen uns vorstellen, dass sozusagen ja jetzt mit diesem Thema Klimakatastrophe die Leute ja alle an einen Tisch gezwungen werden. Wer will denn jetzt nicht mitmachen, die Welt zu retten? Wer wird sich das leisten? Wer wird sich so rechtfertigen können? Alle müssen jetzt zusammenkommen und deshalb, und jetzt das kann man hier eine erste Komponente einer globalen Regierung installieren. Michail Gorbatschow, ehemaliger sowjetischer Präsident, hat Folgendes gesagt: Das zunehmende Umweltbewusstsein unserer Zivilisation sowie die Notwendigkeit konsequenter Maßnahmen im Interesse der gesamten Weltgemeinschaft werden zwangsläufig vielfältige politische Folgen haben. Die vielleicht wichtigste Folge wird ein allmählicher Wandel des Status der Vereinten Nationen sein. Dieser Status wird unweigerlich gewisse Züge einer Weltregierung annehmen. Sehen Sie, ich muss gar keine Verschwörungstheorie vertreten, ich muss nur zitieren. Mehr muss man gar nicht machen. Wir müssen einfach lesen, was die Leute schreiben sollen. Ich habe einen eigenen Vortrag zu dem Thema, der heißt Die letzte Diktatur, wo ich auf diesen genauer eingehe. Mit ihrer seit Jahrzehnten sehr offensiv betriebenen Klimapolitik haben die Politiker jetzt aber in einem großen Teil der Weltbevölkerung den Eindruck hinterlassen, dass die Menschheit auf eine Klimakatastrophe zusteuert. Und als Folge davon sehen immer mehr Menschen die Rettung von Mutter Erde als eines der dringlichsten Probleme der Menschheit. Ja, wenn man zum Beispiel hier an den zum Beispiel Demonstranten der letzten Generation in Berlin, Aufnahme des 28. Oktober letzten Jahres. Oder hier, Forward on Climate protestiert gegen die Keystone XL Pipeline auf dem Justin Herman Plaza in San Francisco, 18. Februar 2013 bereits. Oder hier, ganz viele junge Menschen, Climate Strike Protest in Sydney in Australien, 20. September 2019. Gerade die junge Generation wird hier extrem mobilisiert, sozusagen, ja, und in Aufregung versetzt. Aber die Menschen werden nicht nur politisch mobilisiert, es formiert sich auch eine neue Weltregierung. Und darauf möchte ich jetzt im nächsten Punkt etwas eingehen. Ist Gaia, also Mutter Erde, in Gefahr? Der Sir William Golding, ein englischer Schriftsteller, Nobelpreisträger, hat es, finde ich, gut auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, wir haben unsere Erde, Mutter Gaia, wie ein Juwel im Weltall gesehen. Jetzt haben wir keine Entschuldigung mehr dafür, ihre Reichtümer als unerschöpflich und ihren Lebensraum als unbegrenzt zu betrachten. Wir sind Kinder dieses großen weiß-blauen Juwels. Durch unsere Mutter sind wir Teil des Sonnensystems und des gesamten Universums. Die gesamte Bandbreite von lebender Materie auf der Erde, von den Walen bis zu den Virussen, von den Eichen bis zu den Algen, könnte als ein einziger lebender Organismus betrachtet werden, der in der Lage ist, die Erdatmosphäre in einer Zusammensetzung aufrechtzuerhalten, die seinen Bedürfnissen entspricht. Das heißt, unsere Erde, also Mutter Gaia, die wird als ein Superorganismus betrachtet. Und den gilt es jetzt vor Ausbeutung und Umweltverschmutzung zu schützen. Nun, ich würde nicht sagen, dass es ein Superorganismus ist, sondern ich würde sagen, wir haben es hier mit einem ganz komplexen System von vielen verschiedenen Organismen, die eng vernetzt sind, zu tun. Aber Man möchte es gerne als Superorganismus sehen. Und nicht der Mensch ist jetzt hier die höchste Lebensform, sondern es ist Mutter Gaia. Und Mutter Gaia ist auch der Ursprung allen Lebens und er verdient es jetzt, bewahrt und verehrt zu werden. Nun, was machen die Politiker oft? Die beobachten so Trends. Manchmal verursachen sie die Trends auch. Die Vereinten Nationen haben das erkannt, was da so abläuft und nutzen jetzt direkt gegenüber dem UNO-Hauptgebäude in New York ein Kirchenzentrum, wo die großen Weltreligionen unter einem Dach vereint sind, nämlich Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus. Und Ziel ist, eine Vereinigung der Weltreligionen aktiv zu fördern und daraus eine neue grüne oder ich sag mal grün angestrichene Weltreligion entstehen zu lassen. Das Grüne ist sozusagen das Band, das die Leute alle da reinzwingt. Dann wollen wir die Welt retten. Also das Grüne dient dazu, die Menschen dazu zu bringen, dass sie sich hier auch religiös vereinigen. Wir sehen hier da drin, so sieht es da drin aus, so das Kirchenzentrum von innen, im Hintergrund die Symbole der großen Weltreligionen, Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus kann man dann immer ganz klar sehen. Das Gebäude wurde ursprünglich von den Methodisten errichtet, die wollten dort ursprünglich den christlichen Glauben verbreiten. Aber schon längst ist aus diesem Ort eine Stätte geworden, an der eine Vereinigung aller Weltreligionen geprobt wird. Diese Kapelle ist Schauplatz ökumenischer und multireligiöser Veranstaltungen und interreligiöser Eheschließungen. In demselben Gebäude ist auch die EOUN, das ökumenische Office oder Büro der Vereinten Nationen, untergebracht, die zentrale Anlaufstelle des Ökumenischen Rates der Kirchen für Publicity-Initiative. Und das ganze Gebäude heute trägt den offiziellen Namen The Church Center for the United Nations, also übersetzt das Kirchenzentrum für die Vereinten Nationen. Dr. Robert Mueller, ehemaliger UN-Vizepräsident, ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Er hat sehr viele Bücher geschrieben. Es ist hochinteressant, die Bücher zu lesen, weil er nämlich der Chefdenker der Vereinten Nationen war über viele Jahrzehnte und sozusagen der Chefstratege. Und er hat auch ganz viel im Hintergrund in Gang gebracht. Und wenn man liest, was er schreibt, dann versteht man auch besser die Welt und man versteht auch, wohin die Reise gehen soll. Er hat Folgendes geschrieben. Mein großer persönlicher Traum ist es, eine gewaltige Allianz zu formen zwischen allen Religionen und religiösen Vereinigungen und den Vereinten Nationen. Wir brauchen dringend eine Organisation vereinter Religionen, um allen Menschen auf dieser Erde Aussöhnung, Einheit und Frieden zu bringen. Man achtet darauf, wie er hier eigentlich was aufzählt, wo keiner was dagegen haben kann. Oder? Wer will nicht Aussöhnung, Einheit und Frieden? Aber lesen wir weiter. Al Gore, den wir schon hatten, der sagt jetzt hier auf einmal ganz was anderes, was uns überrascht. Er sagt, die Klimakrise ist kein politisches Thema. Sie ist eine moralische und spirituelle Herausforderung an die Menschheit. Sie gibt uns auch die Möglichkeit, ein globales Bewusstsein auf eine höhere Ebene zu bringen. Robert Mueller, was sagt ihr dazu? Er sagt, die Wurzel der ökologischen Krise ist eine spirituelle Krise. Genauso wie die Religionen und spirituellen Traditionen der Welt einen respektvollen Umgang mit einem heiligen Ganzen lehren, müssen spirituelle Werte und moralische Imperative der Menschheit helfen, eine Ehrfurcht vor allem Leben, und jetzt kommt's, und vor der Heiligkeit des gesamten Planeten Erde zu entwickeln. Das Schicksal der Menschheit sowie der Religionen hängt von der zukünftigen Entstehung eines neuen Glaubens ab. Es geht um einen neuen Glauben. Bewaffnet mit einem solchen Glauben kann es uns möglich sein, der Erde ihre Heiligkeit zurückzubringen. Robert Mueller. Schritt für Schritt wird ein planetarisches Gebetsbuch von einer zunehmend vereinten Menschheit, die ihre Einheit sucht, erstellt. Die Menschheit sucht nichts weniger als ihre Vereinigung mit dem Göttlichen, ihre Transzendenz in eine höhere Lebensform. Also man möchte sozusagen sich selbst in diese höhere Lebensform verwandeln. Und das ist das Thema in vielen meiner Vorträge, zum Beispiel über Transgender oder Transhumanismus. Überall lesen Sie Trans. Trans heißt darüber hinaus, über das Menschliche hinaus. Man möchte den Menschen zum Übermenschen, zu Gott machen. Aber natürlich ohne. Michael Gorbatschow, ehemaliger sowjetischer Präsident, tue der Umwelt anderer nichts an, was du nicht willst, dass deiner eigenen Umwelt passieren soll. Meine Hoffnung ist, dass die neue Erdcharta wie die 10 Gebote eine Bergpredigt werden wird. Es gibt bereits diese 10 Gebote dieser Klimareligion auf Stein gemeißelt. Davon redet er. 10 Gebote der Klimareligion. Und mit dem Zitat möchte ich dann dieses Kapitel schließen. Er sagt, die Natur ist mein Gott. Für mich ist die Natur heilig, Bäume sind meine Tempel und Wälder meine Kathedralen. Wir sind hier bei einer Naturreligion wieder angelangt. Das ist das Endergebnis davon. Die Natur wird angebetet und nicht der Schöpfer. Und wir machen das Leben. Geschwenkt zur biblischen Perspektive. Betrachtet man den globalen Temperaturverlauf aus Sicht der Bibel, kommt man zu einer völlig anderen Schlussfolgerung als die Mehrheit der Wissenschaftler, die die Bibel als Quelle der Wahrheit leider ablehnen und stattdessen von evolutionistischen Annahmen ausgehen. Wie gesagt, das habe ich 40 Jahre lang auch so gemacht. Die Bibel erklärt uns, dass es eine globale Sintflutkatastrophe gab. Und die Welt vor der Sintflut war anders als unsere heutige Welt. Und das zeigt sich in den weltweiten Fossilien oder Versteinerungen. In diesen Fossilien finden wir ca. 100 Mal mehr Kohlenstoff als in der gesamten heutigen Biosphäre. Und das heißt einfach, die Welt vor der Sintflut, die muss mit üppigem pflanzlichen und tierischem Leben angefüllt gewesen sein. Das muss ganz anders ausgeschaut haben als heute. Wir haben heute die reinste Wüste im Vergleich dazu, selbst da, wo es grün ist. Ja, das muss weltweit überall tropisch oder subtropisch gewesen sein. Eine unglaubliche Welt. Und dann lesen wir in der Bibel, das war nicht nur lokal, das war global, dass Tiere und Pflanzen in der Sintflut rasch unter Sediment begraben wurden. Und wir haben da das einzigartige Phänomen, dass wir weltweit, sogar bis zu den höchsten Bergen, diese Fossilien finden, wo die Tiere mitten im Leben versteinert wurden. Mittendrin. Das heißt, die hat schlagartig erwischt. Und das große Problem ist heute für die naturalistischen Wissenschaftler zu erklären, woher Fossilien kommen. Weil heutzutage entstehen keine Fossilien. Das ist eine dumme Geschichte, ja, wie die einfach nicht entstehen. Sondern es braucht ganz spezielle Bedingungen, damit sowas passiert. Und während der Sintflut hatten wir die natürlich. Ja. Wir hatten da ganz einzigartige Bedingungen. Nun, in der Tat fanden jetzt evolutionistische Wissenschaftler heraus, dass der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre in der Vergangenheit wesentlich höher als heute gewesen sein musste. Und das führte weltweit zu üppigem Pflanzenwachstum, ähnlich wie in den Tropen heute. Hier ist der Wissenschaftler, der das herausgefunden hat, der Professor Creighton Yap, ein US-Geologe. Er sagt, Daten vom Bütit, das erkläre ich dann gleich noch, was das ist, legen nahe, dass der atmosphärische CO2-Gehalt ungefähr 16 Mal höher war als heute. 16 Mal höher sind 1600% höher als heute. Nur mal ein bisschen zumindest eine Idee haben. Er bezieht sich hier auf circa angeblich 450 bis 500 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Die Wissenschaftler sprechen da vom Paläozoikum, die Evolutionisten. Wenn man das in die biblische Zeitskala übersetzt, dann ist das der Beginn der Sintflut. Das heißt, wo die Bedingungen höchstwahrscheinlich eben noch vergleichbar waren mit der vorsintflutlichen Welt. Also er redet eigentlich von der vorsintflutlichen Welt, die Gott ursprünglich geschaffen hat. Untersucht wurde hier Bütit, das ist ein Nadeleisenerz, und wird auch als brauner Glaskopf bezeichnet. Das ist im Prinzip ein Eisenoxid, das geringe Mengen von Carbonat, also CO3, speichern kann. Und das kann man dann in die Vergangenheit zurückverfolgen. Man sieht also hier den CO2-Verlauf ab 1850 bis zur Gegenwart. Und der CO2-Gehalt ist in den letzten 170 Jahren um ca. 130 ppm angestiegen. Wie viel ist das? Nun, setzen wir es in Relation. Der Messpunkt da oben, das entspricht der Welt vor der Sintflut. Nun, der Evolutionist würde natürlich nicht zugeben, dass das die Sintflut war, aber er müsste zugeben, dass der Messpunkt da oben liegt. Die Zeitskala ist bei ihm eine andere, aber der Messpunkt liegt da oben. Nun, da, Sie sehen da unten, blau da unten, das sind wir. Und Sie sehen vielleicht diesen minimalen Anstieg, das Fitzelchen da unten. Also das könnt ihr eigentlich gar nicht sehen, ich habe das mal ein bisschen vergrößert hier. Also es ist ein Unterschied von 6000 ppm, wir regen uns aber auf über diesen minimalen Anstieg. Sehen Sie, und als Christ weiß ich natürlich jetzt, das war aber nicht vor Jahrmillionen, sondern das war noch zu einer Zeit, als Menschen auf dieser Erde waren. Und nachdem das so war, weiß ich auch, diese Menschen, die haben da gut leben können, also in der vorsintflutlichen Welt. Das heißt, irgendwas stimmt hier nicht. Ganz offenbar hat dieser ganz hohe CO2-Gehalt, der um 6000 ppm höher war, sich nicht so ausgewirkt. Und er sagt, tatsächlich sagt Professor Creighton Yap, der auch die Temperatur untersucht hat, Folgendes: Dieser erhöhte CO2-Gehalt der Atmosphäre scheint jedoch nicht von ungewöhnlich hohen Temperaturen in den Tropen begleitet gewesen zu sein. Also, wenn die CO2-Konzentration, sage ich mal, 16 Mal höher gewesen wäre, 1600% höher, dann hätte die Temperatur hier dramatisch höher sein müssen, dann hätte die Erdoberfläche fast gekocht werden müssen. Offenbar ist das nicht der Fall. Das heißt, es hört offenbar irgendwann einmal dieser ganze Zuwachs an Temperatur auf. Ich kann dann ganz viel mehr CO2 reinstecken, aber es tut sich fast gar nichts mehr an der Temperatur. Nur jetzt, in unserer jetzigen Phase, wo wir uns gerade befinden, wir kommen aus einer kleinen Eiszeit, jetzt hat es noch eine geringe Wirkung. Wenn man jetzt noch erhöht, dann steigt die Temperatur noch ein bisschen an, aber irgendwann wird es in eine fast eine horizontale übergehen. Das wissen wir aus den Daten aus der Vergangenheit, dass das nach oben begrenzt ist. Das wird nicht einfach linear weiter wachsen, sondern es hört einfach auf. Und das ist genau das, was er beobachtet hat. Der Evolutionist. Nun, wenn wir das biblisch wieder betrachten, dann hatte Gott die Welt vor der Sintflut sehr gut erschaffen und ideale Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und Pflanzen eingestellt. Durch den hohen CO2-Gehalt in der Atmosphäre wurde vor allen Dingen das Pflanzenwachstum unterstützt, während aber die Temperatur in den Tropen ähnlich hoch wie heute war. Aus biblischer Sicht ist also der aktuelle Anstieg der CO2-Konzentration kein Grund, eine Klimakatastrophe zu befürchten. Also wir haben noch einen weiteren Grund als Christen hier, keine Klimakatastrophe zu befürchten.
Ich wollte mal fragen, steht das im Zusammenhang mit dem hohen Alter, also der Vorsintflutlichen, die da gelebt haben, die über 900 Jahre waren?
Nein, ich gehe nicht davon aus. Also es ist so, dass die moderne Genetik uns da bessere Antworten gibt. Und zwar gehen wir davon aus, dass Gott ja Adam und Eva ursprünglich genetisch perfekt erst einmal erschuf, ohne Mutationen, ohne Defekte. Deswegen konnten die noch Inzucht betreiben. Inzucht war nicht verboten für Adam und Eva, weil das Erbgut perfekt war. Genau, und erst dann sozusagen, das blieb lange Zeit so bis zur Sintflut, waren so gut wie keine Defekte im Erbgut. Aber dann, in der Sintflut, ist die Menschheit, die vielleicht sogar 1 Milliarde Menschen damals schon betrug, reduziert worden auf nur 8 Personen. Man spricht vom sogenannten genetischen Flaschenhals. Das heißt also, diese riesige Population wurde plötzlich auf nur 8 Personen reduziert und dann habe ich plötzlich eine genetische Inzuchtsituation bei 8 Personen und dann fangen hier die Probleme an und die Folge davon ist ein exponentieller Abfall der Lebensalter. Und tatsächlich kriegt man eine Exponentialkurve. Und wenn man die biblischen Daten nimmt, dann kann man da praktisch die Daten eintragen, die Lebensalter, und dann plottet, wenn man das plottet und dann anfittet, dann fittet sich am besten eine Exponentialkurve. Und das, die Tatsache, dass eine Exponentialkurve reinpasst, zeigt, dass das kein Mensch, sage ich mal, gefaked hat. Oder das ist nur, dann würde man vielleicht einen linearen Abfall reingemacht haben, die Daten, sondern dass tatsächlich ein physikalischer, biologischer Zusammenhang da ist. Und das erklärt sich wiederum aus der modernen Genetik, weil man das beim genetischen Flaschenhals auch erwarten würde. Deswegen hat ihm übrigens auch Mose dann später verboten, die Inzucht. Aber erst später, weil dann nämlich das Erdmaterial schon so defekt war, so viele Defekte hatte, dass dann Inzucht sich wirklich negativ ausgewirkt hat.
Also das ja. Vorher nicht. Vorher nicht. Ja, sonst hätten wir ja gar keine Menschen.
Genau. Gut. Welche Katastrophe droht wirklich? Letzter Punkt. Die Auffassung, dass das Klima unserer Erde durch den Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht werden könnte, das muss man verstehen, das kommt aus evolutionistischem Denken. Also Weltbilder haben große Auswirkungen. Als Evolutionist ist es ja so, da denke ich ja so, naja, da denke ich so, dass sich das Klima angeblich über evolutionistische Zeiträume, riesige Zeiträume, Jahrmillionen und Jahrmilliarden, durch rein natürliche Prozesse auf den heutigen Zustand so eingependelt hat, aber es sei angeblich relativ störanfällig gegenüber Eingriffen des Menschen. Da ist es ja keine Instanz da, die überprüft hätte, ob das Klimasystem jetzt stabil ist, sondern es ist zufällig jetzt in irgendeinem Zustand und er weiß, da gibt es Kipppunkte und plötzlich zack, haut es ab. Wer sich ein bisschen damit befasst hat, der kann das mal googeln. Kipppunkte ist so ein heiß diskutiertes Thema. Man vermutet überall Kipppunkte, dass einem das System um die Ohren fliegt. Angesichts dessen sind natürlich jetzt viele Menschen ernsthaft besorgt. Und es entwickelt sich auf unserem Globus eine neue grüne Weltreligion. Das ist nicht zu verdenken, das ist eine logische Konsequenz sozusagen daraus, wenn man nicht mehr glaubt, dass es einen Gott gibt, der das alles erschaffen hat und in der Hand hat, dann reicht. Gibt uns das Ding vielleicht um die Ohren. In Welts.de hieß es am 18.12.2023, die Klimareligion stößt in die Lücke, die das Christentum hinterlässt. Die Klimabewegung trägt viele Züge einer religiösen Gemeinschaft mit Askese, Sühne und Verboten. Zugleich verlieren die Kirchen an Bedeutung. Ein Historiker erklärt die neue Form des Ablasshandels und spricht von einer Öko-Schuld. Diese Ersatzreligion hat ihren eigenen Gott, nämlich Mutter Gaia, gegen den man sündigen kann, wenn man die Umwelt und insbesondere das Klima schädigt. Und sie hat auch ihre eigenen 10 Gebote, wie wir gehört haben, tue der Umwelt anderer nichts an, was du nicht willst, dass deiner eigenen Umwelt passieren soll. Und sie hat ihre eigenen Hohepriester, das sind die Klimawissenschaftler, das sind die Hohepriester, das sind übrigens immer die Wissenschaftler bei uns in der Welt, das sind die Hohepriester, und die eigenen Propheten, die politischen Akteure. Dr. Patrick Moore, Greenpeace-Mitbegründer, sagt Folgendes: Die führenden Akteure dieses Glaubenskriegs sind Menschen wie Al Gore, Leonardo DiCaprio und Greta Thunberg. Erinnern wir uns noch an den Schulstreik für das Klima. Diese negativen Folgen, die wir jetzt da gehört haben, die könnten allerdings vermieden werden, wenn man anstatt von evolutionistischen Annahmen von der Bibel ausgehen würde. Und danach ist unser Klimasystem viel stabiler als von den Vertretern der Evolutionstheorie vermutet, weil das Klimasystem nicht durch natürliche Prozesse von selbst entstand, sondern es von Gott als stabiles System designt wurde. Im 1. Mose 8, Vers 22 heißt es: Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Das hat Gott nach der Sintflut gesagt. Er wird keine weitere Katastrophe mehr bringen, bis das Endgericht kommt. Die Stabilität des Klimasystems kann man daran erkennen, dass in der von Gott ursprünglich erschaffenen Welt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre um ein Vielfaches höher als heute war und das bei idealen Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und Pflanzen. Und der vergleichsweise geringe Anstieg der CO2-Konzentration im letzten Jahrhundert gibt daher keinen Anlass, eine Klimakatastrophe zu befürchten. Aber weil jetzt eben viele Menschen nicht von der Bibel ausgehen, dienen sie eben nicht Gott, sondern sie dienen dem Mammon. Und dabei bezeichnet der Mammon jetzt nicht nur das Geld, sondern einfach alles, was in dieser Welt für die Menschen wichtiger ist als Gott. Und insbesondere ist es ihr wirtschaftliches Wohlergehen und ihre Sicherheit. Das ist gerade in Deutschland, denke ich mal, ein Riesenthema. Sicherheit ist bei uns, wir sind Weltmeister in Sachen Sicherheit. Die meisten Versicherungen, Rückversicherungen, riesige Dinge. Also da könnte man lange drüber reden. Sicherheit und wirtschaftliches Wohlergehen ist ein ständiges Thema, leider auch bei Christen. Die Folge dieser Lebenseinstellung ist jetzt aber, dass die Menschen bewusst oder unbewusst der Natur dienen. Und diese für heilig und anbetungswürdig halten, mehr oder weniger. Aber genau das ist Sünde. Weil wir Menschen sollen nur den einzig wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus anbeten. In der Bibel heißt es im 2. Mose 20, Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott lässt Sünde nicht ungestraft. Und weil er heilig ist und weil sein moralischer Maßstab Perfektion ist, hat bereits eine einzige Sünde die ewige Verdammnis zur Folge. Alle Menschen sind daher vor Gott schuldig und müssten nach ihrem Tod in den Feuersee geworfen werden. Wir müssen klar machen, immer wieder klar machen, selbst als Christen, mit wem wir es eigentlich bei Gott zu tun haben. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, der noch nie eine Sünde begangen hat und bis in alle Ewigkeit nicht die allerklitzekleinste Sünde begehen wird, nicht einmal gedacht. Mit einem solchen Gott haben wir es zu tun. Und da sind wir alle meilenweit weg von diesem Maßstab. Und wir sehen, wir haben ein Problem. Wir haben ein riesiges Problem. Nun, Gott sei Dank hat Gott, der nicht nur ein perfekter Richter ist, sondern auch Liebe, einen Ausweg geschaffen, um diesem schrecklichen ewigen Schicksal zu entrinnen. Und er hat vor rund 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Gott wurde in Jesus Christus Mensch. Also dieser unfassbar große Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert, der auch jetzt hier ist, ob wir ihn sehen oder nicht, er ist hier. Er wurde Mensch und bezahlte am Kreuz selbst für die Sünde der Menschen, damit sie nicht mehr verurteilt werden müssen. Was besser hätte er denn tun können? Ich denke, das ist das Allerbeste, wenn er hat sozusagen selber alles auf sich genommen. Ich denke, man kann keinen besseren Plan haben. Gott verspricht, dass jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der ihm also vertraut und ihn als Herrn über sein Leben annimmt und damit eben nicht mehr menschengemachten Weltanschauungen und Religionen hinterherläuft, nicht verdammt wird. Er erhält das ewige Leben. Das Problem von mir rund 40 Jahre lang war ja, dass ich meiner eigenen Weltanschauung hinterhergelaufen bin und ihr gedient habe. Ich hätte es sogar verteidigt. Ja. Ich hätte dieses Weltbild vor jedem Spinnerreligiösen, das ich damals so gedacht bei echten Christen, verteidigt. Oder war ich der Spinner. Aber man kann sehr blind sein und kann das nicht erkennen, weil Gott so mächtig ist, dass er uns sogar blind machen kann. Er kann uns in dieser Blindheit lassen und könnte uns so in die Hölle fahren lassen. Sind wir uns bewusst, wie mächtig Gott ist? Ich denke, vielen von uns ist das klar, aber leider vielen Menschen draußen gar nicht. Und Gott ist nicht nur Liebe, man darf nicht nur einen Gott der Liebe verkünden, und das mache ich auch nicht als Wissenschaftler sowieso nicht. Ich muss den Leuten reinen Wein einschenken, wie es wirklich ist. Und mir geht es immer nur um die Wahrheit, und nicht nur den Leuten schön zu reden. Man muss ihnen sagen, wie sie dran sind. Das heißt, die größte Katastrophe, die einen Menschen treffen kann, das ist nicht eine Klimakatastrophe, sondern es ist die ewige Strafe für die Ablehnung von Gottes Sohn, Jesus Christus. Und ich denke, je mehr wir Christen uns dessen auch bewusst sind, umso mehr Eifer können wir auch haben, das Evangelium jetzt in dieser Zeit noch nach draußen zu tragen. Wir brauchen uns nicht ängstlich kümmern darum, wie das Klima wird oder nicht, oder uns beeinflussen lassen und manipulieren lassen, sondern wir können zielgerichtet bleiben, weil wir wissen, hier hat Gott alles in der Hand. Er hat alles von der ersten Sekunde bis zur letzten, hat er auf dieser Welt alles in der Hand. Auch wenn er jetzt nicht sichtbar ist. Aber das wird sich sowieso bald ändern. Gott hat den Menschen in seinem Bild erschaffen. Und das heißt, dass der Mensch ganz anders als die Tiere jetzt die Möglichkeit hat, sich für oder gegen Jesus Christus zu entscheiden. Fragen Sie mal ein Hund oder Ihre Katze, dieses Tier sich für Jesus Christus entscheiden kann. Man hat Experimente gemacht mit Menschen, Affen. Man hat versucht, die so praktisch mit Symbolen gearbeitet haben. Es war keine richtige Sprache, aber sie versucht, sich zu äußern. Sobald man den Begriff Gott gebraucht hat, sind die fast durchgedreht. Das kann ihr Gehirn einfach nicht erfassen. Das geht nicht. Das heißt, wir sind wirklich die Einzigen, die sich Gedanken machen können über Gott. Das zeigt schon, dass wir keine Tiere sind. Das ist ganz klar. Wir sind nicht ein Produkt der Evolutionstheorie, wir sind ein ganz bewusstes Produkt von Gottes Schöpfung. Das sind seine Schöpfermacht. Repräsentiert sehen wir. In uns ist sozusagen sein Meisterwerk vollendet, auch wenn wir gefallen sind. Wir sind gefallene Könige. Aber wir sind ursprünglich als Könige gedacht. Nun, Gott hat festgelegt, wer sich nicht für seinen Sohn Jesus Christus entscheidet, der hat sich allerdings bereits gegen ihn entschieden. Also das geht jetzt schon. Ich kann nicht hinterher sagen, wenn ich dann hinterher nach dem Tod vor Gott stehe, ich habe es nicht gewusst, dass er Gott, Moment. Da habe ich mit dir geredet und du wolltest nicht. Und weil der Mensch im Bild Gottes erschaffen ist, kann er sich nicht mehr frei entscheiden, er muss auch die ewigen Folgen seiner eigenen Entscheidung selbst tragen. Die Tatsache, dass wir im Bilde Gottes erschaffen sind, ist, ich glaube, das ist von so großer Bedeutung. Wenn wir nur Tiere wären, dann könnten wir uns keinen großen Vorwurf machen. Ja? Okay, was kann ein Tier für einen großen Vorwurf machen? Aber hier sagt Gott, nein, du bist tatsächlich in der Lage, dich frei zu entscheiden. Wenn ich ein Produkt der Evolutionstheorie wäre, und ich sage das immer wieder in meinen Vorträgen, das sagen die Vertreter der Evolutionstheorie selbst, dann gäbe es keinen freien Willen. Dann hätte ich gar keinen freien Willen, dann wäre ich nur das Produkt des Evolutionsprozesses, ich wäre eine biologisch programmierte Maschine, die so reagieren müsste, wie die Evolutionstheorie mir einprogrammiert hat, und es gäbe für mich nicht einmal Sünde, weil ich wäre nicht verantwortlich für das, was ich tue. Ich bin nur ein Tier. Ein Tier kann man nicht verantwortlich machen, das hat ja kein Bewusstsein, kein moralisches. Aber es ist nicht so. Gott sagt, nein, ich habe euch mit dieser totalen freien Entscheidungsmöglichkeit habe ich euch versehen und deswegen müssen wir auch die Folgen der ewigen Entscheidung tragen. Das heißt, Gott respektiert unsere Entscheidung. Die Entscheidung eines jeden Menschen respektiert er, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Das heißt, er sagt, okay, wenn du jetzt in meinem Bild bist, ich würde auch sozusagen mir gegenüber meine eigene Entscheidung respektieren. Ja, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, da sehen wir das. Der Vater respektiert den Sohn, der Sohn den Vater. Man respektiert gegenseitig in den eigenen Entscheidungen. Gott geht mit uns genauso um. Aber das ist ein Riesenproblem. Weil Gott macht uns jetzt da fest. Wir müssen die Folgen dann auch selber tragen. Noch ist der Weg zu Gott frei. Und jeder, der sich heute zu Jesus Christus bekehrt, erhält die Vergebung seiner Sünden und das ewige Leben. Und das gilt so lange, bis Gott eben hier wiederkommt. Bis die Entrückung kommt und Gott sozusagen die letzte Phase einläutet. In der Bibel heißt es im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Auf niemanden müsste der Zorn Gottes bleiben. Das ist eine letztliche freie Entscheidung. Auch wenn viele Menschen in ihren Sünden festhängen, Gott gibt jedem Menschen die Möglichkeit, da rauszukommen, zumindest für kurze Zeit. Und dann kommt die Frage immer, und? Wirst du raus oder drin bleiben? Leider entscheiden sich viele Menschen dafür, drin zu bleiben. Trotzdem, unser Auftrag ist jetzt gerade in dieser letzten Zeit, ich sage immer, je dunkler es wird in der Welt draußen geistlich, umso heller scheint das geistliche Licht. Also in der Finsternis sieht man eine Lampe am besten. Ja, man sieht es auch immer, je besser es wird, die Projektion wird immer besser, je dunkler es draußen wird. Kann man auch ganz praktisch hier illustriert sehen. Jetzt lohnt es sich am allermeisten, das Licht anzuzünden. Nicht, dass jetzt die Massen sich bekehren würden, aber wir erleichtern die Menschen jetzt auch umso deutlicher, weil die Botschaft, die wir bringen, ist für manche Menschen wie vom Mars. Die verstehen das nicht, aber die, die es verstanden haben, die werden sich bekehren. Für die machen das.